Wissen Sie, was ein Home Lab ist? Ja, das ist in Neudeutsch ein Heimlabor. Klingt komisch. Ja, stammt aus der IT, aus der Informationstechnologie und beschreibt, was man so zu Hause an Computerausrüstung zu Hause und in der Wohnung so hat. Und Lab steht dabei, also Home für Heim und Lab für Laboratorium, also Heimlaboratorium, ein Labor. Großes Fragezeichen. Nun schauen wir mal nach. Eine Definition aus dem Oxford-Wörterbuch. Arbeitsstätte für naturwissenschaftliche, technische oder medizinische Arbeiten, Untersuchungen, Versuche oder Ähnliches. Ja, mit technischen Versuchen komme ich hin, denn ich mache tatsächlich in meinem Home Lab technische Untersuchungen und zwar zu Hause. Und da probieren wir so einige Dinge aus, was wir dann nachher in die Firma vielleicht übernehmen oder dann aber auch nicht, sondern es ist dann wirklich ein Versuch, ein Labor. Und da ist am Ende jetzt eine recht hübsche Anlage rausgekommen, die ja ein bisschen schon mal gezeigt hatte. Und zwar habe ich über meine Homematic IP, Haussteuerungsanlage, gesprochen. Und leider ist dieses Video dann über die YouTube-Strikes während der Cerveza-Krise dann verloren gegangen. Aber Sie finden es noch auf der Videoplattform Odyssey. Und den Link auf dieses Video finden Sie unten. Hausautomatisation mit Homematic IP und Google Nest. Ja, Nest ist auch so eine schwierige Sache, kommen wir auch später dazu. So, jetzt kommen wir nicht nur zu einem Teil von meinem Home Lab, sondern wir kommen auf das gesamte System und vor allem auf die Architektur und die Strategie, die dahinter liegt. Denn das ist das eigentlich Wichtige, was für Komponenten man dann nachher kauft. Und so im weitesten Sinn variabel, wenn man ein bisschen auf die Kosten gucken, kann man auch gebraucht kaufen und kriegt dann nachher was Ordentliches zusammen, so man sich denn vorher mit der Strategie und der Architektur wirklich Gedanken darüber gemacht haben. Und ja, ich lasse selten hier ein bisschen stolz durchblicken auf die Sachen, die ich mache. Ist mir eigentlich passiert selten so direkt. Aber auf meine Heimanlage, auf mein Home Lab bin ich in gewisser Weise stolz. Ja, ist das Kondensat aus Jahrzehnten Arbeit in der Computerindustrie und in der Anwendung von Computern, sowohl in Fertigungsunternehmen als auch in Verwaltungen, in Rechenzentren. Und all das habe ich so zusammen kondensiert zu dem, was ich jetzt habe. Und das ist deutlich mehr als das, was Sie privat haben. Soll Sie jetzt nicht stören, sondern Sie erkennen dann damit, was Sie eigentlich bei sich selber häufig integriert in irgendwelchen Geräten haben oder vergessen haben. Auch darüber sollte man nachdenken. Und das macht eigentlich jetzt Sinn, wenn Sie hier bei diesem Homelab bei mir zuschauen, was ich hier verwende. Und das ist alles selbst gekauft. Da ist kein Sponsoring dabei, da ist nichts irgendwie untergejubelt. Das ist alles selbst installiert, bis auf die Dose von der Telekom, die wurde installiert. Aber alles selbst installiert, selbst konfiguriert und wird selbst auch gewartet. Fehlersuche, Erweiterung und so weiter. Also das dazu. Und da sich alles im Fluss befindet, gibt es da Änderungen. Und jetzt aktuell ist das der Status quo jetzt Ende März 2024. Aber ich bin ja gerade dabei, wie ich in einem der letzten Videos, kriegen Sie hier einen Link drauf, beschrieben habe, auf Linux umzustellen. Zumindest mal erst auf einem Testlaptop, dann auf meinem Arbeitslaptop und dann vielleicht, wenn sich die ganzen Tests als positiv erweisen, hier Laborcharakter, dann auch in der Firma, wo wir ja immerhin 24 Mitarbeiter haben, die alle an den Computern arbeiten und da dann doch die Sache alles in Dimension Größe dann unterwegs ist. Die Frage kommt jetzt natürlich, für was für Linux haben Sie sich zu Hause denn entschieden, Herr Lüning? Und so, da waren also in dem Video 1500 Kommentare, für die ich mich alle sehr, sehr bedanken möchte, haben mir sehr viel gebracht. Und dann habe ich noch 100 E-Mails, sehr ausführlich zum Teil, bekommen. Und daraus habe ich mir jetzt mal, zumindest mal für den Test, das heißt nicht, dass es später das wird, aber für den Test habe ich mich für Linux Mint entschieden, aber in der Debian Edition, nicht unter Ubuntu, weil Ubuntu sich wohl in den nächsten Versionen, in den nächsten Versionen auf das Snap-System, auf die Pakete von Canonical einschießen wird. Und das ist wohl sehr intransparent. Und deshalb hat Linux Mint ja mittlerweile auch das Ubuntu rausgenommen, zumindest mal jetzt im ersten Ansatz, und fährt da jetzt im Prinzip direkt auf Debian. Und Debian liegt ja unter Ubuntu drunter, sodass also hier eigentlich nur eine Fehlerquelle zwischendrin und ja, Undurchsichtigkeit dann da herausgenommen wird. Beim Desktop habe ich mir noch nicht festgelegt. Das wird wahrscheinlich Cinnamon werden. Hängt sehr stark davon ab, ob die Nvidia-Treiber, die ich brauche, und die mehreren 4K-Bildschirme, ob die dann von dem Desktop unterstützt werden oder nicht. Werden wir dann sehen. So, jetzt kommt's Intro. Dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und gestern war ein User und schrieb dann dazu, Herr Lüning, können Sie da nicht ein bisschen das für die Fortgeschrittenen anheben, selbst mit doppelter Geschwindigkeit anhören? Ich kenne das alles. Ja, nun, mein Kanal wendet sich hier mehr an das gemeine Volk als an die IT-Spezialisten. Da müssen sie dann zu spezielleren Kanälen wechseln. Ich versuche hier das System, das Problem, die Verbindungen zwischen den verschiedenen Systemen, zur Welt, zu den Gefahren hier aufzuzeigen und weniger jetzt im technischen Detail, das habe ich so konfiguriert und das habe ich so konfiguriert. Das ist dann weniger das Ziel, sondern es geht hier um das Verständnis, was dahinter liegt. Weil das kriegt man ja in seiner Ausbildung relativ schlecht mit. Das gibt es dann nur on the job. Und was ist die wichtigste Komponente? Kommen wir jetzt mal endlich los. In einem Homelab. Na? Grafikkarte für Spiele? Curved Bildschirm? Nein, es ist die Firewall. Das ist das wichtigste Teil, was Sie zu Hause in Ihrem Homelab haben. Das entscheidet darüber, ob Sie von einem Bot gekapert werden und zu Virenschleuder werden oder nicht. Das entscheidet darüber, ob irgendjemand vorbeikommt mit einer Ransomware und Ihnen den ganzen Rechner verschlüsselt und nachher von Ihnen ein paar Bitcoin haben will. Na, heute wahrscheinlich nur noch Zehntel oder Hundertstel Bitcoin. So, also das ist das Wichtigste, die Firewall, die Sie haben. Viele erkennen die nicht, wissen gar nicht, dass sie sowas haben. Die ist in Ihrem Router drin, in dem Kästchen, was meistens hoch integriert ist, was ein Router, ein Switch, ein WLAN, ein kleines NAS, ein Medienserver, bla und alles noch mit drin hat. Ne? Also das ist diese Firewall, die da sehr wichtig ist. Und wie ist sie konfiguriert? Das wissen Sie nicht. Das ist dort vorkonfiguriert und Sie wissen nicht, was dort. Da gab es also mehrere Probleme. Da gab es bei der Telekom eins, wo andere Leute es geschafft haben, über den Remote Access, dass also die Telekom von Arbeitsplatz dann bei Ihnen rein konfigurieren helfen kann. Darüber haben sie sich reingedrückt bei Fritz ist schon lange her, 5 bis 10 Jahre irgendwo, haben sie es mal geschafft, ins Telefonsystem, ins Voice-over-IP-System einzudringen und dort Rufnummern anzulegen, kostenpflichtige Rufnummer und dann von ihrem Anschluss aus auf diese kostenpflichtigen Rufnummern zu wählen, natürlich im Ausland, dann ordentlich Geld abgezockt haben, bevor das irgendjemand gemerkt hat. Und das gab so einen riesigen Reputationsverlust für AVM und einen finanziellen Verlust für die User. Ne? Also da waren dann Lücken in diesen Firewalls drin und das ist natürlich übel. Die zweite große Problematik liegt in den verbauten Teilen, die Sie in diesen Routern drin finden oder auch nicht. Und die Telekom hat da in der Vergangenheit ja auf einmal bemerkt oder ist darauf hingewiesen worden, eigentlich hat sie es ja bewusst ausgewählt, dass da Chips des chinesischen Herstellers Huawei drin waren oder sind. Ne? Und wenn man das Huawei jetzt übersetzt, das vielversprechende China. Ja, was versprechen die uns denn? Die Telekom musste daraufhin die zwar nicht sofort ersetzen, aber für die zukünftigen Netze keine Router mehr mit diesen chinesischen Chips einsetzen dürfen. Man hatte Angst vor dem Abschnorcheln von Daten durch China. Erinnern wir uns damals an den Skandal mit Frau Merkel? Die wurde auch abgeschnorchelt. Und sie sagte so ganz lapidar, sie hatte gewusst, dass sie abgeschnorchelt wird, aber dass die Amerikaner waren, darauf wäre sie nicht gekommen. Ja, NSA ist überall. Und sind jetzt also solche Abschnorchelmöglichkeiten in diesen westlichen Chips, die wir jetzt in unseren Routern drin haben, vorhanden? Die Wahrscheinlichkeit ist wohl gegeben und man hat auch aus China die Retourkutsche dann bekommen, indem nämlich die Chinesen gesagt haben, ja, für Regierungscomputer, Militärcomputer und wichtige Infrastruktur und so dürfen jetzt keine westlichen Chips mehr eingesetzt werden in den Routern. Ja, wie sagte es vor 2 Jahren ungefähr ein apokalyptischer Hofreiter, denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Ja, wer es glaubt, wird selig, ein Schelm, wer Böses denkt. Und deshalb habe ich die Fritzboxen, von denen ich für die vergangenen Jahrzehnte oder 25 Jahre etliche verschiedene Modelle hatte, habe ich jetzt ausgemustert. Zumindest mal auf der Internetseite ausgemustert und durch einen kleinen PC ersetzt. Und da zeige ich Ihnen jetzt alles das, was ich habe, zeige ich Ihnen immer so kleine Bilder. Wundern Sie sich nicht, da ist manchmal ein bisschen Staub drauf, da sind mal, ja, blinken ein paar Lichter, manchmal blinken keine Lichter, da sind ein paar wirre Kabel davor und so. Ich zeige Ihnen, wie es ist und nicht irgendwie so geschönt und so. Ne? Nee, so nicht, sondern so, wie es bei mir steht, so, wie es bei mir ist. Dieser kleine Firewall-Rechner steht auch ein bisschen schief, dass der von unten Luft bekommt. Ich wollte irgendwann mal solche Montageschienen für mein 19-Zoll-Rack kaufen. Da habe ich mir gedacht, oder einen Boden, wo ich das drauflegen kann. Da habe ich gedacht, komm, ist doch egal, stell da unten hin, reicht. Ne? Ja, reicht auch. Im Home-Rack können Sie solche Dinge machen. In der Firma, wo Leute vorbeilaufen und Kabel vielleicht abreißen und so, da wollen Sie das nicht machen, da wollen Sie das schon ordentlich haben. Und diesem kleinen PC ist jetzt eine Intel N4100 CPU drin. Na, wofür ist die wichtig? Nun, die hat einen besonders niedrigen Energieverbrauch. Die hat also eine TDP, eine Thermal Design Power von 6 Watt. Darauf ist die thermisch ausgelegt. Das ist die thermische Verlustleistung, die maximal darüber geht. Und die bestimmt dann auch die Rechenleistung. Und der sollte halt möglichst wenig Energie verbrauchen, weil der permanent an ist. Toujours. 7, 24, 365. Immer ist der an. Dazu dann noch ein Super Vectoring VDSL Modem des heimischen Herstellers DrayTech. Und das verbindet halt mit dem VDSL-Anschluss der Telekom. Und wir haben Super Vectoring hier in Seeshaupt dann vor, weiß nicht, 4 Jahren bekommen. Und eigentlich haben sie dann versprochen, im nächsten Jahr gibt es Glasfaser. Bis jetzt nichts im Sicht. Jetzt haben sie mal angefangen, von der nächsten Kreisstadt aus zu buddeln. Da sieht man so ein bisschen, wie sie die Kabel verlegen. Also bis das bei uns kommt. Also wir kriegen so, ich sag mal, 5 bis 7 Jahre Verzögerung bei der Glasfaser Fiber to the Home hier bei der Einführung. Das ist eine Katastrophe, was dort sich abspielt. Und ein privater Anbieter wollte bei uns Glasfaser verlegen und dann hat die Telekom den ausgebotet, hat mehr Kunden dann bekommen gehabt und dann haben sie es doch wieder verzögert. Ne? Der andere hätte schon längst gebuddelt. Ja, so ist es halt, wenn man da in einem Großteil Staatsbesitz befindlichen Versorger da hat, da geht es alles ganz langsam und ja, schlimm. Ne? Dieser kleine PC ist jetzt also auch schon ein paar Jahre alt und hat auf diesem Mini-Board nur eine Ethernet-Schnittstelle und damit für eine Firewall zu wenig, denn da muss man von außen rein und dann innen weiter. Und braucht also eine zweite, aber da ist ein Platz für einen PCI-Karten-Slot drin und da habe ich dann die zweite Ethernet-Schnittstelle fürs Internet eingebaut und jetzt habe ich da zwei drin und das kleine Ding brummt und ist gut. Es gibt sicherlich heutzutage bessere Boards, die kleiner sind und dann gleich die zwei Schnittstellen drauf haben, damit wieder ein bisschen weniger Energie verbrauchen und auch noch energiesparende CPUs haben. Aber nun, irgendwann muss das Ding auch mal sein Geld verdienen und eine alte, gebrauchte SSD habe ich da noch reingetan mit 64 Gigabyte Speicher, die läuft da ewig und da wird ja kaum was drauf geschrieben. Also das Ding hält. Und auf diesem Mini-PC läuft jetzt die eigentliche Firewall-Software. Und die läuft jetzt nicht da irgendwie unter einem Windows oder sonst was, ne, sondern die läuft auf FreeBSD Unix. Das gilt als eines der sichersten und stabilsten Unixe, hat nichts mit Linux zu tun, ist Unix. Und alle die, die entweder jetzt also einen großen Verfolgungswahn haben, wahrscheinlich zu Recht in den heutigen Zeiten, oder alle die, die es besonders sicher haben wollen, die laufen auf diesem FreeBSD. Das ist sehr lizenziert, freigegeben für alle möglichen. Und deshalb sind diese Appliances, wie es so schön heißt, wenn sie also feste Firewalls, Computer mit Software, die sitzen meistens dann auf diesem FreeBSD, weil das einfach so bombend stabil ist. Ne? Und Zuseher werden diese, oder wissende Zuseher werden diese Firewall-Software kennen. Und nein, es ist nicht pfSense, nein, es ist OpenSense, also ein Abkömmling davon. Mir gefallen einfach die, fällt dafür die Oberfläche dafür besser. Und wir haben sie in der Firma im Einsatz. Und ja, wir haben uns einfach an diese Software gewöhnt und sie ist stabil. Und wir haben sie seit ja, Jahren, vielen, vielen Jahren im Einsatz. Auch die Updates. Jetzt kommt eins, wo das FreeBSD abgedatet wird. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Bei Updates immer vorher Sicherungen machen. Ist auch klar, dass man wieder zurück kann und, und. Aber Sie kennen das. Ne? Dann habe ich hier noch eine Quelle. Für Sie können Sie bei Heise über diesen Update des FreeBSD in der, ja, auf die neue Version dann dort nachlesen. Die Firewall habe ich extrem zugenagelt, sowohl rein als auch raus. Raus, da denkt normalerweise kein Mensch dran, aber ist wichtig, weil wenn irgendjemand Ihren Rechner kompromittiert hat und raus will, dann sollte man ihm das nicht so leicht machen. Und das führt dann häufig zu Problemen. Sie installieren eine neue Software und nichts geht. Warum geht's nicht? Warum kommt ihr aufs Internet? Ja, Firewall ist zu. Muss man gucken, welche Ports braucht die Software und so. Da macht man nur die auf und dann auch nur von den IP-Adressen auf, wo sie herkommen sollen und so. Und dann hat man da schon riesige Vorteile. Ne? Dass zum Beispiel irgendwelche IP-Telefone da nur über die Ports und nur über die IP-Adressen von den Dingern raus können. Schluss, anders nicht. Ne? Dass nicht irgendeiner irgendwo auf dem Rechner was installiert, Pech gehabt, über irgendein Schlupfloch doch reingekommen und jetzt versucht, über diese Ports rauszukommen. Und darf er nicht, falsche IP. Ne? Also so, da kann man das richtig zumachen, das Ding zunageln und Sicherheit erzeugen. Kommen wir aber später nochmal im eigenen Punkt ganz deutlich dazu. Aber wie heißt das schön? Better safe than sorry. Und über diese Firewall kann man auch wunderbar IPsec tunneln und OpenVPN Remote-Verbindungen machen. Und die habe ich natürlich im Einsatz. Und das funktioniert seit vielen, vielen Jahren einwandfrei. Jetzt aufgemerkt, für diese Sachen, für Anfänger ist das nichts. Da müssen Sie was können, da müssen Sie was verstehen. Wenn Sie da irgendwo zu viele Häkchen irgendwo gemacht haben oder weggemacht haben, haben Sie auf einmal ein Scheunentor offen, wo jemand einfällt. Also einfach zu sagen, ich mache das jetzt, wird der Sache nicht gerecht. Sie müssen das können. Und wir haben das halt in der Firma eingeführt mit einem Haufen Fachleuten zusammen und haben das Ding konfiguriert. Und habe ich gesagt, jetzt weiß ich es, jetzt kann ich es zu Hause auch. Ne? Also hier Transfer aus der Industrie, aus der IT-Technologie, die in größeren Abteilungen läuft, ausgetestet ist, wissend ist, zurück rein ins Homelab. Ne? Ganz wichtig. So, was kommt jetzt als Nächstes? Jetzt kommt der Spielecomputer. Ne? Nein, auch der kommt noch nicht. Sondern als Nächstes muss man sich um das Netzwerk bei sich im Hause kümmern, mit dem die Computer verbunden sind. Ganz, ganz viele von Ihnen haben sowas gar nicht, weil die alles über ihr Wi-Fi machen. Ne? Alles drahtlos und da komme ich dann auch später dazu, was für Wi-Fi ich da verwende, wie ich das mit dem Mesh mache und all solchen Geschichten. Kommen wir dann nachher in späteren, späteren Teilen von diesen Homelab-Videos dann dazu. Und die eigentliche Frage, die Sie sich vorher fragen müssen, wie überträgt man seine Daten? Wohin speichert man, überträgt man seine Daten? Wie sichert man seine Daten? Was hat man überhaupt für Daten? Viele kleine, viele große, wenige große. Daraus entscheidet man nämlich dann, welche Datenübertragungsgeschwindigkeiten man hat und wie man die ganze Geschichte konfiguriert. Also auch die Art der Daten. Davon hängt das ganz, ganz stark ab. Und zuallererst ist am wichtigsten, was haben Sie beerdigt? Beerdigt wie? Ja, das sagte mir 1986 ein IT-Leiter aus der Automobilindustrie, der sagt, das Allerwichtigste ist, was für Kabel Sie irgendwo verlegen. Denn die sind das Teuerste, nicht weil das Kabel so viel Euro pro Meter kostet, sondern die Arbeitszeit, die drinsteckt. Die friemeln Sie durchs ganze Haus und haben krumme Rücken, wunde Finger. Und wenn Sie da am Anfang sagen, jetzt spare ich da und nehme die billigen Kabel und so weiter, tun Sie sich keinen Gefallen mit. Nehmen Sie das Beste, was Sie kriegen können. Ich habe im Haus Duplex-Installationskabel verlegt. Warum Duplex? Ja, wenn Sie eins durchfriemeln, können Sie auch gleich zwei durchfriemeln. Dann haben Sie doppelte Leitung. Können Sie darauf aufbauen. Ne? Also das ist doch eigentlich das, dass man im Voraus guckt und dass diese Duplex-Kabel nun das anderthalbfache vom Simplex-Kabel kostet, ist auch wurscht. Ne? Und da habe ich die SFTPs genommen, also die Screened Foiled Twisted Pair. Da haben Sie also gedrehte Pärchen an normalen Kabeln. Da ist dann eine Folie drum und außen kommt nochmal ein Schirm drum. Ne? Dass Sie also da es wirklich mehrfach abgeschirmt haben. Und da können Sie es auch mal neben ein Stromkabel legen. Ich mache das nicht zu lange, aber ich gehe auch mal parallel für ein paar Meter zu einem Stromkabel. So, und dann haben Sie da mit den Dingern keine Probleme. Und da habe ich ein Kabel mit einer Grenzfrequenz von 600 MHz genommen. warum das nun, diese Megaherze, führen dann nachher zu der Übertragungsgeschwindigkeit, die Sie sicher auf diesen Kabeln machen können. Und das reicht für Cat 7 aus. 600 Megahertz reicht für Cat 7 aus. Ne? Jetzt hängt es dann ganz davon ab, was für Dosen Sie da drauf sitzen. Ich hätte damals 1000 oder 1200 Megahertz nehmen sollen. Die gab es schon, kostet das 2,5-fache. 1500, da gab es damals noch nicht. Aber gut. Diese Kosten, jetzt ist es halt so, und die Kosten, die ich sparen konnte, war, indem ich Dosen genommen habe, die jetzt, ja, Cat 6 waren, Cat 6a. Ne? Die waren deutlich billiger als die Cat 7 Dosen. Und damit schafft man dann auch die 10 Gigabit pro Sekunde, auf die wir nachher rauskommen wollen. Und damit kommen sie dann doch einiges an Geld sparen, weil man hat halt eine ganze Menge Dosen so im ganzen Haus verbaut. Allerdings habe ich einen Altbestand im Haus, da lag schon Kabel beerdigt. Und die haben 300 Megahertz. Die stammen aus 1997. Und das reicht auch gerade so noch für 10 Gigabit pro Sekunde. Da muss man die Dosen schon sehr, sehr gut belegt haben. Und bis zum Ende muss es isoliert sein, dass die nicht isolierten Kabelenden nicht zu lang sind. Also da muss man schon ein bisschen friemeln und dann kriegt man die 10 Gigabit dann auch hin. Und diese Kabel müssen jetzt nicht einfach an die Stecker, an die Geräte ran. Nee, die müssen auf sogenannte Patch-Panels verlegt werden. Eine sogenannte strukturierte Verkabelung, dass Sie später da so ein Patchkabel rausnehmen können und woanders wieder reinstecken. So, dass Sie also da aufgelegt haben, diese Patchpanel gehören zum Haus, sind fest installiert, da machen Sie ja, Jahrzehnte nichts dran. Die sind da drin und die bleiben da drin. Und wenn dann mal irgendeine Leitung nicht mehr geht oder Fehler zeigt oder die Geschwindigkeit automatisch zurückgenommen wird, dann machen sie da Blindstopfen drauf, dass man sieht, die funktioniert jetzt nicht richtig und nehmen dann beim Duplex die andere. Ja. Und so arbeiten sie dann langsam runter, bis vieles nicht mehr geht und dann verklemmen sie das alles neu. Aber bei mir ist jetzt, bei diesen ganzen Verklemmungen, die ich habe 48 Ports in der strukturierten Verkabelung, von denen nicht alle belegt sind, aber auf der anderen Seite sind also auch Dosen, von denen ist gerade mal eine jetzt nicht mehr so gut, ne, die ich nicht mehr verwende. Damals, ganz früh, 1989, hatte ich im Haus ein sogenanntes Thin Wire, ein Cheaper Net, das nennt sich 10 Base 2, verlegt gehabt, dieses Koaxialkabel. Da musste man Abisolierzange, Lötkolben, Quetschzange und so weiter nehmen. Und die ging von Gerät zu Gerät, von den Unix Workstations zum PC, zur Unix Workstation zum Drucker, zum PC. Und da waren, ich glaube, 5 Geräte dran, alles an einem Strang mit T-Stücken und Endwiderständen, die man damals da 50 Ohm verwendet hat. Und da brauchte man die aktiven Komponenten, zu denen wir nämlich jetzt kommen, die brauchte man damals nicht. Da hat man nämlich ein Gerät mit dem anderen, das war da auf dem einen Bus, wie heißt es, CD. Und zwar Carrier Detect Multiple Access Collision Detection. Das ging alles auf diesem Coax-Kabel drauf und da brauchte man das nicht. Und heute hat man sternförmige Verkabelungen aufgebaut mit zentralen Switches. Diese Switches sorgen dafür, dass die Pakete, die von einem Server kommen, geschaltet werden auf einen Anschluss und dann dort zu dem PC, zu dem Drucker, zu dem Wi-Fi-Router oder wo auch immer hingehen. Diese Switches schalten dann dort um. Der Switch ist der Unterschied zu einem Hub. Ein Hub leitet das auf alle Kabel weiter und der Switch weiß anhand der MAC-Adresse, wo er das hinschicken muss. Das heißt, es kommt zu viel weniger Kollisionen auf dem ganzen Netzwerk, weil nicht alle Pakete auf alle hingeschickt werden, sondern immer nur die, die er braucht. Also deshalb sind Switches heute gang und gäbe geworden, ist auch wichtig. Und für Sie als Heimanwender sind diese Switches in Ihrem Router verbaut. Und gute Geräte haben auf der Rückseite normalerweise 4 Anschlüsse, diese RJ45-Stecker, wo Sie Geräte, Ihren Drucker, Ihren PC, noch ein Ding und so weiter anschließen können. Und dazu haben Sie noch einen WAN-Port, in dem normalerweise dann DSL-Kabel der Telekom eingesteckt wird oder eines anderen Providers. Und das ist alles, was Sie an Switching brauchen. Das macht Ihr Router mit. Wenn Sie mehr im Hause unterwegs haben, so wie ich, dann brauchen Sie einen gesonderten Switch. Und ich brauche da deutlich mehr, nicht nur einen Switch, sondern mehrere. Und da machen wir jetzt einen kleinen Ausflug in die Architektur, in die Netzwerkarchitektur und verwenden da die Bezeichnung, die die Firma Cisco eine, wenn nicht gar die größte Netzwerkinfrastrukturfirma, die wir in der westlichen Welt haben. Und die hat also eine Dreiteilung an Switches. Ganz oben steht der Core-Switch. Das ist der Kernswitch. Da laufen die großen Datenmengen drüber und werden dort verteilt. Und darunter liegt ein sogenannter Distribution-Switch. Dort werden die Daten auf die verschiedenen Niederlassungen, auf die verschiedenen Gebäude, nicht Niederlassungen, Gebäude verteilt des Unternehmens oder Stockwerke. Und in diesen einzelnen Stockwerken, Abteilungen, Gebäuden stehen jetzt wieder Access-Switches, wo die einzelnen PCs angeschlossen werden. Nun kommen also die Hunderten, Tausende von PCs über diese Access-Switches auf den Distribution-Switch und der konsolidiert die ganze Geschichte, verteilt untereinander zu Druckern schon und so weiter und zu Servern, die da dranhängen. Und dann geht es hoch auf den Core-Switch, wo dann im Prinzip die Verteilung über die verschiedenen Wide-Area-Networks im gesamten Konzern und so weiter verteilt wird. Und das ist natürlich so eine Dreifachstruktur, ist natürlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das braucht man im Homelab nicht. Aber ich habe diesen Core- und Distribution-Switch miteinander gemeinsam verheiratet. Und das führt natürlich zu geringeren Kosten, weil man einen weniger braucht. Und vor allem brauche ich ja in einem Heimnetz brauche ich ja viel, viel weniger Leistung, als diese großen Firmen da in den Dingern brauchen. Und die meisten PCs sind heute mit einem Gigabit pro Sekunde angeschlossen. Das waren vor 10 Jahren waren das noch 100 Megabit und vor 20 Jahren waren das noch 10 Megabit. Also da hat sich eine Menge getan. Und zwischen jetzt den Access-Switches in den einzelnen Abteilungen oder Geschossen oder Niederlassungen zu den Distribution-Switches, da läuft es in der Regel schon mit 10 Gigabit pro Sekunde, weil ja parallel diese Rechner darauf zugreifen wollen. Und der Core-Switch, der geht dann rauf zu 25 Gigabit pro Sekunde oder gar auf 100 Gigabit pro Sekunde. Und dazu gibt es ja immer noch Bezeichnungen, was für eine Leistung die Backplane hat, was also die Switch-Leistung überhaupt ist, liegt dann nochmal deutlich höher. Und das alles so viel brauchen Sie zu Hause nicht, weil Sie haben nur ein paar Geräte. Sie haben zwar mitunter hohe Datenmengen, wie ich das hier mit den Videos habe, aber trotzdem brauchen Sie diese hohen Switch-Leistungen nicht. Aber Sie möchten die hohen Einzelleistungen auf den Ports haben, damit ein Gerät dann auch mal hier einen 60 Gigabyte File in vernünftigen Zeiten übertragen kann. Die Aufteilung der Ports ist praktisch so, dass Sie unten bei den Access-Switches die meisten haben, geht es auf die Distribution-Switches, gibt es schon weniger und die Core-Switches haben am wenigsten Ports, aber dafür dann immer die höhere Leistung, weil im Prinzip der Gesamtdurchsatz der Personen muss sich auf immer weniger Kabel, immer weniger Geräte konzentrieren und da braucht man dann die höheren Leistungen. Ne? Wenn Sie solche Switches haben, die richtig viel Leistung haben, dann kommen Sie relativ zügig in mittlere vierstellige Eurobeträge. Also billig sind diese Teile nicht. Und ich habe mich dazu gehalten, entweder habe ich Geräte genommen, die gebraucht waren und billiger, oder wenn ich neue gekauft habe, wollte ich doch deutlich unter 1.000 Euro bleiben, weil so viel für ein Homelab wollte ich jetzt auch nicht ausgeben. Und am Ende dieser gesamten Serie aus 4 oder 5 Videos erzähle ich Ihnen dann auch, was das Ganze zusammen dann kostet. Es ist mehr, als jetzt der Einzelne hier meint, aber weniger, als die Wissenden dann meinen. Ne? Also das ist dann schon interessant, was das kommen wird. Man muss sich relativ früh bei der Entscheidung nach seinen Switches dann überlegen, was man da wirklich nimmt und wie viele Ports man braucht. Also da macht es dann Sinn, dass man Ports zählt. Und wenn man dann mit den Ports durch ist, Faktor 2 drauf, da kommt immer noch was dazu. Ne? Also ein bisschen Sicherheit bei den Ports auslegen müssen Sie dann auch haben. So, wie sieht es jetzt bei mir im Speziellen aus? Gleich kommen wir auch zum Gerät. Ich habe auch eins hier mitgebracht. Wer nur einen VDSL-Anschluss wie ich hat, der braucht den Core-Switch nicht. Können Sie vergessen, lassen Sie weg. Und ich brauche wegen der großen Videofiles, wie gesagt, weitflächig 10 Gigabit pro Sekunde. Und zwar mehr als nur 2 Ports, die man häufig in diesen Switches findet. Da wird die Auswahl an preiswerten Switches mit mehr als 2 Port mit 10 Gigabit pro Sekunde, die wird klein. Das sind nur noch eine Handvoll. Das ist wirklich schwierig, was Sie da nehmen. Und ganz toll war die Einführung dieser sogenannten SFP-Anschlüsse. Nennt sich ausgesprochen Small Form Factor Pluggable. SFP und umgangssprachlich heißen diese Buchsen, die da verwenden werden, auch Mini-GBIC. Mini Gigabit Interface Converter. Gut, aus diesen SFP-Buchsen wurden dann über kurz oder lang SFP Plus. Und die Plus können jetzt 10 Gigabit und nicht nur 1 Gigabit von diesem Mini-GBIC-Abkürzung her abgeleitet. Und diese 10 Gigabit pro Sekunde SFP Plus Switches oder Anschlüsse haben also einen ganz granatenmäßig Vorteil. Da können Sie nämlich verschiedene kleine Transceiver einsetzen, je nachdem, was Sie brauchen. Da können Sie Kupfer nehmen, die sogenannten DAC, das heißt Direct Attached Cable. Da haben Sie, hier habe ich so eins, da haben Sie so einen SFP Plus Anschluss, der hat vorne so eine Leiterbahn mit Kontakten drauf und hinten in dem Metallgehäuse sitzt jetzt ein Transceiver drin, der da alles Mögliche an Frequenzen macht. Und hier geht ein Kupferkabel zum anderen. Warum ist das Ding so kurz? Nun, dass man zwei Switches übereinander sind, miteinander koppeln kann. Und die Dinger gibt es in der Länge bis, ich weiß nicht, 40 Meter oder so und haben 10 Gigabit pro Sekunde, sind perfekte Teile, kosten relativ wenig. Kupfer ist auch sehr belastbar. Biegeradien sind gut im Vergleich zu Glas, ist immer ein bisschen gefährlich. Aber die Dinger gibt es jetzt auch in Glasfaser, und zwar im Single Mode, im Multimode. Und dann braucht man hier vorne in diesen Dingern dann kleine Umsetzer, ist ein Chip drin, ist eine Laserdiode drin, und dann macht die da hinten entsprechende Farben. Und dann sind die noch kodiert, aufgemerkt, damit gewisse Kabel nur in gewisse Geräte, Markengeräte reingehen, dass man also die teuren Kabel, die kosten das 2,5- und Dreifache, dann bei dem Hersteller gleich mitkauft. Und dass man ja nicht gemischte Konfigurationen hat, weil dann die Kabel gemischt nicht funktionieren. Dafür sind Leute auf die Idee gekommen, jetzt gibt es programmierbare SFP-Plus-Stecker, die kann man dann über ein Smartphone kann man die programmieren, und dann programmiert man die eine auf Cisco und die andere auf HP, und dann hat man ein Kabel mit Cisco und HP. Super Geschichte, wissen die wenigsten, machen die Sache billiger. Und dann gibt es hier habe ich noch ein paar übrig. Von der Firma habe ich da mitgebracht. Dann schmeißen wir das einfach mal weg. Und das sind jetzt diese kleinen Anschlüsse. Diese Transceiver, die haben jetzt auf der einen Seite hier wieder diese Kupferleiterbahnen, die man einsteckt, und auf der anderen Seite haben wir jetzt einen RJ45-Stecker. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Router haben oder einen Switch haben, in dem diese SFP Plus drin sind und Sie haben zu wenig Anschlüsse für RJ45, dann können Sie ganz einfach, nehmen wir hier mal diesen Switch her, dann können Sie in so einen SFP Plus Teil, können Sie den reinstecken, und jetzt tun Sie vorne Ihr RJ45 drauf. Und bei einem anderen, wo Sie jetzt hier mit einem Direct Attached Cable kommen, schieben Sie das Ding direkt rein. Zack. Und schon ist dieser SFP Plus ein unglaublicher variabler Anschluss, der wahnsinnig hilft, flexibel über die Zeit zu bleiben. Wenn Sie also bei sich zu Hause dann hingehen wollen und wollen irgendwann auf Glas umstellen, kriegen Sie ein Kabel mit so einem SFP Plus Anschluss und können direkt in diesen standardisierten SFP Plus dann reinstecken, und alles gut. Und was für einen Switch habe ich nun im Einsatz? Ich habe vor Jahren mir diesen hier geholt, weil das der billigste war. Der ist von QNAP, den ich mit 10 Gigabit pro Sekunde kriegen konnte und der hochflexibel war und den es mit Einbauwinkeln für das 19 Zoll Rack gibt. Und ja, wie gesagt, unbezahlbar war, lag damals bei 450 oder so. Ging ganz gut. Und das ist ein QSW 804 4C. Ja, 4C steht für 4 Kupfer. Ne? Und der bietet 8 10 Gigabit pro Sekunde Ports, obwohl Sie jetzt hier 12 Anschlüsse daran sehen. Aber 2x4, die rechten beiden, sind alternativ. Entweder steckt man ins eine oder ins andere. Wenn Sie in beide reinstecken, geht einer nicht. Ne? Da muss man auch erst drauf kommen, wenn man das in Laien daran lässt und dann auf einmal steckt der um und dann geht was nicht. Ne? Da wundert er sich. Auch nicht schlecht. Als Access-Switch hatte ich lange Jahre, da zeige ich hier ein Foto noch aus dem stillgelegten Switch, den ich immer noch drin habe, ein 48-Port, 1 Gigabit pro Sekunde Switch von HP mit 2 auf der rechten Seite SFP-Plus-Anschlüssen mit 10 Gigabit pro Sekunde zum Up- und Down-Link Und da konnte ich dann den Core-Switch, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, anschließen. Und ja, alle Netzwerkgeräte liefen dann mit 1 Gigabit pro Sekunde und konnten gleichzeitig dann auf die Server mit 10 Gigabit pro Sekunde zugreifen. War eine ziemlich gute Geschichte. Und das kann ich Ihnen für zu Hause auch empfehlen. Da müssen Sie nicht die 48-Port nehmen, nehmen Sie 24 oder 12, je nachdem, wie groß Ihre Installation ist. Aber 12 hat man schnell erreicht, wenn man mal anfängt, ne? Also 24. Und die Dinger können Sie auch gebraucht kaufen. Die Dinge halten ewig. Das Einzige, was anfängt, ist hin und wieder mal so ein kleiner Lüfter. Typischerweise 40 mm Lüfter, die das Klappern und das Rasseln anfangen, wenn die Lager kaputt gehen. Und da nehmen sie sich und wechseln sie den Lüfter raus. Und da habe ich Noctua, das ist eine österreichische Firma, baut die absolut leisesten Lüfter. Die sind so diese bräunlichen. Und die haben und können überhaupt das Stecker. Machen sie erstmal ihren Router auf. Keine Angst davor. Beißt nichts, wenn sie einen Strom rausgemacht haben. Gucken dann, wo der steckt. Und dann können sie mit dem Schraubenzieher die raus und dann die Noctua rein. Vorsicht, die haben Kunststoffnoppen, die man reinzieht, damit der schwingungsfrei aufgehängt ist, dass die Schwingung sich nicht aufs Gehäuse übertragen. Und häufig gehe ich hin und nehme ganz neue Teile, die kommen, mache die auf. Egal, ob da ein Siegel drauf ist oder so. Ist mir wurscht. Und ersetzt dann die Lüfter, wenn sie von Natur aus zu laut sind. Weil lieber leise und angenehm ruhig arbeiten, ist mir mehr wert als die Garantie, weil die Dinger gehen sowieso fast nicht kaputt. Ne? Aber nur, wenn man dann eine Online-USV hat, wo keine Spannungsspitzen vom Blitzen durchkommen, so kommen wir dann später auch noch ein bisschen drauf. Als Access-Switch habe ich mir Anfang des Jahres einen neuen gegönnt und nicht mehr diesen 48-Port. Der kommt jetzt dann demnächst, schraube ich den auch raus. Und das ist einer von QNAP und der heißt jetzt, Achtung, QSW M2116P2T2S. Ja, was verbirgt sich hinter diesen ganzen Zahlen? Nun, die verschiedenen Anschlussformen. Und der ist hat eine absolute Marktlücke im Markt abgedeckt. Das gibt es nirgendwo anders. Das ist ein so unglaublich gutes Teil, liegt noch unter 1.000 Euro. Kann man nur empfehlen. Es hat 2 10 Gigabit SFP Plus Anschlüsse, wo man also hier diese Transceiver reinstecken kann. Dann hat es 2 Stück 10 Gigabit gleich im RJ45 Format und 16 Stück im 2,5 Gigabit pro Sekunde, auch wieder RJ45. Das gibt es nicht. Also diese Kombination, dass man mehrere SFP Plus, mehrere RJ45 mit 10 Gigabit und 16 2,5 Gigabit hat, gibt es in dieser Form aus meiner Sicht für unter 1.000 Euro nirgendwo. Also eine eindeutige Empfehlung dafür. Ich kriege kein Geld davon, habe alles bezahlt. Und dazu sind die gesamten Ports, RJ45-Ports, noch als Power-over-Ethernet ausgebildet. Also auch das noch dazu, dass Sie sich diese blöden Netzteile, die anfälligen Netzteile dann bei Ihren Geräten, die Sie irgendwo im Haus da anschließen, die ein Netzteil eigentlich bräuchten, Kameras, Telefone, ja, alles Mögliche, dass Sie das Zeug weglassen können. Genial. Super. Und diese 2,5 Gigabit pro Sekunde und 5 Gigabit pro Sekunde Ports, die kommen jetzt immer häufiger, vor allem die 2,5 Ports, weil die mit niedrig Energie noch laufen. 5 wird schon wärmer. Und die 10 Gigabit Ports, die brauchen dann alle so 2,5 Watt. Das ist mit den 2,5 Gigabit Ports ist das auch energetisch eine ganz tolle Sache bei einer deutlich höheren Leistung, die heute die meisten Geräte dann auch bringen. Dann habe ich noch einen weiteren Distribution Switch im Haus, der kommt aber später dann erst für weitere NAS, die im Haus angeschlossen sind, für Datensicherungen und da sprechen wir dann gesondert drüber. Und absolut wichtig, alle aktiven Komponenten und Rechner im gesamten Haus sind mit Online-USV abgesichert. Nicht einfach USV, die typischen billigen USV, die schalten in 15 Millisekunden ein, wenn der Strom weg ist. Die meisten Netzteile haben so große Kondensatoren, dass die Rechner durchlaufen, alles gut. Aber wenn Sie jetzt einen Blitzschlag in der Nähe haben, dann kriegen Sie sogenannte Transiente, einen Spike, kriegen Sie in Strom, in die Spannung rein, in die Stromversorgung rein. Und dieser Spike setzt sich auf die Netzteile der diversesten Geräte durch. Und die haut's raus. Das ist eine üble Geschichte, was Ihnen da so mit der Zeit kaputt geht. Und deswegen habe ich eine Online-USV. Da wird die Netzspannung gleichgerichtet in eine Batterie, Bleibatterien, und von dort rausgehend wird der Sinus selbst erzeugt. Die haben leider dann einen etwas niederen Wirkungsgrad als diese anderen Standby, Aber dafür haben sie Spike frei. Also da kann es draußen gewittern, wie es will. Die Netzspannung bleibt konstant, weil es halt über Gleichspannung geht. Und das einzige Stelle, wo mir die Dinger momentan noch durchhaut, das ist der Anschluss von der Telekom. Da kommt Kupfer rein und dieses Kupfer neigt dann zu Überspannung und hat mir mehrere Fritzboxen gehimmelt, dass ich dann gesagt habe, jetzt höre ich mit dem Zeug auf und habe einen extra Blitzschutz, professionellen Blitzschutz von Hager, glaube ich, ist der, eingebaut, hat immerhin 100 und so viel Euro gekostet. Und der nimmt diese Spikes aus dem DSL-Signal raus. Aber Problem dabei, das sind natürlich Filter, die diese Spitzen filtern und damit in den hohen Bereichen, die für die hohen Datenübertragungsraten von 100 Megabit pro Sekunde erforderlich sind, in diesen hohen Spitzen dämpfen die auch, sodass mein Anschluss ist, ich weiß nicht, 485 Meter vom Verteiler, vom Distributed DSLAM weg. Damit komme ich sowieso nur auf 85 Megabit und jetzt kommt dieser Blitzschutz rein, da liege ich dann bei 45 im Download. Ja, dafür aber sicher, ne? Im Upload schadet es nicht so sehr, da habe ich 40 Upload und da fällt es mir nur auf 35 ab. Also da geht es dann deutlich besser, da scheinen sie den Upload in unteren Frequenzbereichen der Kabel zu haben und die Downloads in den oberen Bereichen, ne? Unten haben sie gemacht und nach oben haben sie dann wachsen lassen. Das ist ja geschichtlich dann auch verständlich, um da kompatibel zu ADSL zu bleiben, ne? Das ist die Geschichte. Das ist also jetzt der Teil 1, der jetzt hier für die Grundstrategie im eigenen Netz da ist, dass Sie sich überlegen, was Sie da haben, dass Sie das vergleichen können mit dem, was Sie zu Hause haben. Und ich freue mich also um reichhaltige Diskussionen und Kritik unten in den Kommentaren, wie auch schon beim Linux-Video. Ich habe hier eine schöne User-Basis, die sich für IT interessiert. Ich bin ja Ingenieur und Techniker. Ist man natürlich affin und die Leute merken das und hören mir gerne zu, weil ich halt auch die Sprache dieser technischen Leute spreche. Ne? Ganz im Gegensatz zu den ganzen Politischen, die hier sind, die tun sich dann mit dieser Technik ein bisschen hart. Darum haben diese Videos auch eine geringe Aufrufzahl. Aber sei es drum, ich halte das für so wichtig, dass man das hier auch mal sagen kann. Ich versuche es so einfach zu halten, dass sich auch alle, da auch die nicht technisch so Versierten, die Sache dann am Ende verstehen. Teil 2 ist bereits gedreht und kann damit Ihre Fragen und Kommentare, die unten drunter sind, die ich versuche alle zu beantworten, dann noch nicht enthalten. Aber schauen wir mal, ob ich vielleicht bei Teil 3 oder so dann auch mal eine Fragerunde mit reinnehmen kann. Und im nächsten Teil geht es dann um die Server, also meine NAS-Systeme, die ich da habe, die PCs und ganz vor allem die Datensicherung. Oh, ist das wichtig. Datensicherung, was bei mir läuft und was unbedingt an dieser Stelle erforderlich ist. So. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.